Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
Wer betet denn heute noch?
Beten Sie noch? Haben Sie Zeit für sowas?
Das bringt eh nichts.
Was soll ich überhaupt beten?
Beten ist was für Kinder und alte Frauen.
Zu wem sollte ich denn beten? Ist da jemand? Jemand, der mich hört?
Selbstverständlich bete ich jeden Tag, sogar als erstes, wenn ich morgens wach werde. Des Morgens habe ich meistens ziemlich ritualisierte Gebete. Da zieht sich bei mir die ganze Schar der Menschen durch meine Gedanken, die mir einfach wichtig sind. Und in der Früh ist für mich ja leichter, einfach einem Gebetsritus zu folgen und nicht zu versuchen, jetzt irgendwie frei zu beten.
Heinz Biersack, Theologe und Hospizmitarbeiter.
Ich bete regelmäßig, weil es eigentlich ganz zu meinem Leben dazugehört. Ich könnte gar nicht anders. Ich beginne den Tag eigentlich schon mit einer Sammlung oder bevor ich überhaupt Treppe runtergehe in meinen Familienhaushalt, gucke ich, dass ich wenigstens eine kleine Stelle, einen Impuls für den Tag lese. Und wenn ich unterm Tag dann die Ruhe mir nehme, dann bin ich ganz für mich in meinem Zimmer. Und das ist eigentlich die schönste Zeit, die Art Gebet, wenn ich praktisch den Freiraum mir nehme, ganz bei mir zu sein, ganz bei Gott zu sein, weil dann können sich einfach Dinge ereignen.
Regina Werner, Kunsttherapeutin und Mutter von 4 Töchtern.
Ja, es gibt sie, Menschen, die beten. Manch einer betet vielleicht auch heimlich. Denn in einer aufgeklärt wissenschaftlichen Welt mutet das Gebet an, als käme es aus einer anderen Zeit. Menschen, die beten, gelten bestenfalls als etwas naiv und rückständig. Was dabei völlig in Vergessenheit gerät, ist, dass das Beten eine elementare Äußerung menschlichen Lebens ist, meint der Theologe und Priester Gotthard Fuchs, ehemaliger Direktor der katholischen Akademie Rabanus Maurus der Diözesen Fulda, Limburg und Mainz.
Deswegen haben die Religionen ja immer auch gesagt, das ist so ähnlich wie Atmen. Und wie es kein Leben gibt ohne Atmen, so gibt es auch kein Menschwerden ohne Beten in diesem elementaren Sinne des Resonanzgebens auf das, was größer ist als wir zwischen Geburt und Tod.
Der Atem gilt in den Religionen dieser Welt auch als Symbol für das Göttliche, das im Menschen wirkt und unser Leben überhaupt erst ermöglicht. Beten und Atmen werden deshalb oft in einen engen Zusammenhang gebracht. Das Atmen, Ein- und Ausatmen, ist in dieser Vorstellung nicht nur ein biologischer Reflex. Vielmehr gilt der Atem als Resonanz auf den, der dem Menschen den Lebensatem schenkte, und als verbindendes Element zu diesem Gott.
Da formte Gott, der Herr, den Menschen aus Erde vom Ackerboden und blies in seine Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Die Bibel, 2. Schöpfungsbericht, Genesis Kapitel 2, Vers 7.
So beschreibt beispielsweise Ignatius von Loyola, der im 16. Jahrhundert den Jesuitenorden gründete, in seinem Exerzitienbuch eine sogenannte dritte Weise zu beten. Bei dieser Art des Gebets richtet der Betende seine Aufmerksamkeit auf den Atemrhythmus und auf ein einfaches Wort, das er im Atemrhythmus wiederholt. Auf diese Weise kann der Betende die Verbindung zwischen Mensch und Gott spüren.
Diese Gebetsform ist auch als Ruhegebet oder Einwortgebet bekannt. Sie wurde von frühchristlichen Mönchen, den sogenannten Wüstenvätern, die seit dem späten 3. Jahrhundert in den Wüsten Ägyptens und Syriens lebten, intensiv praktiziert. Im 5. Jahrhundert verbreitete sich diese Art des Gebets durch den Priester und Mönch Johannes Cassianus. In der Westkirche wurde das Ruhegebet vor allem durch die Benediktiner bekannt. Der Gründer des Benediktinerordens, Benedikt von Nursia, beruft sich im 6. Jahrhundert in seiner Ordensregel mehrmals auf Johannes Cassianus, weil er ihn als geistlichen Lehrer sehr schätzte. Das im Gebet verwendete Wort wurde zunehmend der Name Jesus Christus.
Ist Beten denn wirklich so selbstverständlich wie Atmen? Der Atem wird uns geschenkt und geschieht, ohne dass wir daran denken oder etwas dafür tun müssen. Wir atmen normalerweise nicht bewusst. Der Atem ist einfach da, kommt und geht und gibt Leben. Indem wir auf unseren Atem achten erfahren wir uns als bezogen auf eine Lebensquelle, die leise und unmerklich in uns wirksam ist. Die Provinzialoberin der Ordensgemeinschaft Congregatio Jesu, Schwester Cosima Kiesner, beschreibt ihre eigene Erfahrung damit so.
Denn es muss ja jedem Einatmen das Ausatmen folgen. Ist dann das Ausatmen nicht meine Antwort auf dieses Du, das Gott mir zusagt? Gebe ich ihm nicht mit dem Ausatmen zurück, was ich an Leben gewonnen habe? Das Beten mit dem Atem ist mir eine liebe und vertraute Gewohnheit geworden. Es ist für mich eine der schlichtesten Arten des Gebets. Ein Gebet, das in mich hineingepflanzt ist, seit dem ersten Atemzug. Jahrelang habe ich nicht erkannt, welch schönes und inniges Gebet mir da geschenkt ist. Mit jedem Einatmen spricht Gott zu mir, du Mensch. Mit jedem Ausatmen antworte ich ihm, du Gott.
In seinem ersten Brief an die Gemeinde von Thessaloniki fordert Paulus die Menschen auf, ohne Unterlass zu beten. Ein beständiges Sprechen von Gebetstexten kann Paulus kaum gemeint haben, denn vermutlich war dies auch für die damaligen Menschen nicht alltagstauglich. Setzt man das Beten jedoch mit dem Atmen in Verbindung, so wird für Gotthard Fuchs, Buchautor und Studienleiter vieler Tagungen zum Themenbereich spirituelle Theologie und Mystik, schnell klar, wie Paulus das Beten ohne Unterlass wohl verstanden hat.
Das ist eben ein Missverständnis, Beten als ein verbales Tun zu begreifen. Beten als Atmen, ja. Atmen ohne Unterlass und nicht einfach irgendwie und schon gar nicht Smog einatmen, sondern die Bibel würde sagen, wir Christen würden sagen, im Heiligen Geist, also in einer guten Atmosphäre, in einer Atmosphäre der Akzeptanz. Das können wir gar nicht genug einatmen und ausatmen, das ist gemeint. So da sein, dass der Geist Gottes, der Geist der Liebe, der Geist der Akzeptanz, der Würdigung des anderen, dass der fließt, und zwar maximal, ja. Dass wir eben nicht flach atmen, um mal bei dem Vergleich zu bleiben, nur bis zur Brust, sondern bis in die Zehen hinein, durch den Bauch sozusagen bis runter, dass das alles fließt und lebendig ist.
Wer mit sich, mit seinen Nächsten und mit Gott in Verbindung stehen möchte, den drängt es gewöhnlich aber auch, seine Gedanken und Gefühle ins Wort zu bringen. Die Begriffe Beten und Gebet sind laut etymologischem Wörterbuch abgeleitet von den Wörtern Bitte und Bitten. Reduziert man das Gebet in seiner Bedeutung allein auf die Bitte, wird es allerdings nur unzureichend beschrieben. Der bekannte Satz »Not lehrt beten« verleitet ebenfalls zu der Annahme, das Gebet sei ausschließlich Bittgebet. Der Satz müsste dann auch genauer heißen »Not lehrt bitten«. Menschen, die beten, wenden sich aber nicht nur in Notsituationen und nicht ausschließlich mit Bitten an Gott. Doch was ist es, das Menschen veranlasst, mit Gott ins Gespräch zu gehen, zu klagen, zu bitten, zu danken? Gotthard Fuchs.
Es geht um Erfahrungen, wo wir überwältigt werden, wo wir sagen, ach, oh, also wenn es ganz schön ist oder ganz schrecklich. Ja, Überwältigung, wo uns etwas in der sogenannten Normalität des Alltäglichen erschüttert, hinreißt im ekstatisch-glücklichen Sinne, aber auch erschüttert im schrecklichen Sinne. Dann sucht das, was wir erleben, was uns überwältigt, einen Ausdruck, auch sprachlich, aber natürlich auch körperlich. Und Beten ist immer Resonanz. Ich glaube, Menschsein überhaupt heißt, angesprochen sein von den Dingen, von dem, was um uns ist, was in uns ist, und darauf Antwort geben.
Dennoch gibt es Menschen, die von sich sagen, dass sie nicht beten können. Der Atem kommt und geht von ganz alleine. Aber mit Gott sprechen, das ist etwas anderes. Im Lukas-Evangelium richtet sich einer der Jünger mit der Bitte an Jesus, »Herr, lehre uns beten.« So stellt sich die Frage, muss man das verbale Beten erst lernen?
Ja, das ist wie mit dem Leben und dem Lieben und mit allem. Irgendwie können wir es und zugleich müssen wir es noch erst lernen und üben. Beten ist von daher eine Grundhaltung des Offenseins, des sich ergreifen Lassens, des Präsentwerdens, des Aufmerksamseins. Und die muss natürlich, je älter wir werden, desto mehr vielleicht gelernt werden. Das wissen wir ja alle. Wir sind zugemüllt mit Geräuschen zum Beispiel, haben jede Menge Zeug im Kopf und im Herzen und sonst wo. Und das muss dann aufgeräumt werden. Wir müssen sozusagen in die Stille kommen etwa, wir müssen leer werden, um das zu hören, was uns wirklich anspricht und was nicht sozusagen secondhand ist oder irgendwo nur nachgeredet oder nachgebetet.
In die Stille kommen ist sicher eine der größten Herausforderungen. Im normalen Alltag bleibt selten Zeit übrig, zu viel ist zu tun. Innere Unruhe macht sich breit. Wir sind nicht leer, wir sind angefüllt mit Terminen, Erwartungen, Leistungsdruck und Verpflichtungen. Da fehlt oft der Kontakt zu uns selbst. Wer sich selbst nicht spürt, keinen Zugang hat zu den eigenen Gefühlen, der tut sich auch schwer, wirklich in Beziehung zu gehen. Nur wer ganz bei sich ist, kann wirklich tiefe Verbindungen zu anderen Menschen aufnehmen und gestalten. Der eine betet regelmäßig, die andere gelegentlich, wieder andere gar nicht. Daneben gibt es auch Menschen, die von sich sagen, sie würden gerne beten, eine Beziehung zu Gott aufnehmen. Gleichzeitig äußern sie, dass sie es nicht vermögen. Ich kann nicht beten. Oder auch, ich kann nicht mehr beten. Der inzwischen über 80-jährige Gotthard Fuchs ist als Priester, Studienleiter und Akademiedirektor in seinem Leben immer wieder mit Menschen zusammengetroffen, die genau in dieser Zwickmühle steckten. Beten wollen, es aber nicht können. Was nun? Kann man da helfen?
Ich würde mit so einem Mitmenschen ins Gespräch kommen wollen über das, was ihn beglückt, was ihn begeistert, was seine Lebensfreude steigert, was ihn befriedigt und erfüllt und was ihn erschreckt, wovor er Angst hat, worunter er leidet. Um in die Dimension zu kommen, wo es elementar wird, wo man nicht mehr rumredet oder irgendwas schlau schwätzt, sondern wo man spürt, hier geht es einfach ums Eingemachte. Und dann ergibt sich in gewisser Weise das Beten von alleine, weil wir dann in den Bereich kommen, in dem sich das ausspricht, was uns anspricht, paradox gesagt. Also das, was uns zum Beispiel glücklich macht, ja. Und genauso das, worunter wir leiden, wo wir verletzt wurden, wo wir behindert sind vielleicht, ja, oder eingeschränkt oder hadern mit uns selber. Das ist dann das Bittgebet.
Es gibt im menschlichen Leben zwei wesentliche Grundvollzüge. Der eine heißt Bitte sagen, der andere heißt Danke sagen. Menschen sind erfüllt von Dankbarkeit für das, was sie haben, was sie erreicht haben oder was ihnen geschenkt wurde. Wenn uns etwas fehlt, wenn wir leiden und bedürftig sind, bitten wir um Hilfe. Dank und Bitte richten wir aber nicht nur an unsere Mitmenschen. Der Adressat für Dank und Bitte ist für viele Menschen auch Gott. Der Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger Elias Canetti, der sich als Atheist verstand, hat einmal gesagt: Die größte Not des Atheisten ist, dass er nicht weiß, wohin mit seinem Dank. Das Gleiche gilt für die Bitte. Ein religiöser Mensch hat für diese Grundvollzüge einen Adressaten, ein Gegenüber.
Das Dankgebet folgt auf freudiges Erleben, auf Geschenktes, auf Erfahrungen von Glück. Aber das Bittgebet? Mir fehlt etwas, ich bin in Not, ich möchte, dass etwas so geschieht, wie ich es mir vorstelle und wünsche. Im Gottesdienst beten die Gläubigen nach jeder vorgetragenen Bitte an Gott: Wir bitten dich, erhöre uns. Doch was beten wir da eigentlich? So manch einer, der aus den Kinderschuhen herausgewachsen ist, kommt zu dem Schluss, ich kann nicht mehr beten, das bringt sowieso nichts. Will sagen, das, was ich erbitte, wird eh nicht erfüllt. Der Theologe Gotthard Fuchs wittert hier allerdings eine Verwechslung der Begriffe Bitte und Forderung und meint, dass so ein Mensch zumindest in religiöser Hinsicht seine Kinderschuhe noch trägt.
Wenn ich wie ein kleines Kind mit der Bitte eine definitive Forderung verbinde, was ja eigentlich keine Bitte ist, und eine bestimmte Wunschvorstellung, die unbedingt erfüllt werden muss, dann oute ich mich als ein spirituelles Kleinkind. Wenn ich auf gleicher Augenhöhe eine Partnerin, Partner, Freund, Freundin um etwas bitte, dann ist immer offen, ob die Bitte erhört wird. Das gehört zur Bitte dazu. Und das hat zu tun mit der Freiheit zwischen Menschen. Je erwachsener, je freier Menschen sind, je mehr sie aus solcher Freiheit heraus wirklich bitten und sich bedürftig zeigen, desto mehr überlassen sie dem anderen, dem Freund, der Freundin auch, ob und wie sie die Bitte erfüllen. Je sozusagen infantiler, ohne Wertung gesagt, je kleinkindhafter unser religiöses Leben ist, desto mehr erwarten wir einen Wunscherfüllungsgott, einen Nuckelgott sozusagen, der parat ist, wenn wir schreien. Das ist für den Säugling legitim, aber für den Erwachsenen natürlich defizient.
Was also veranlasst Menschen, nicht aufzuhören, sich in Not und Leid mit ihren Bitten und Gebeten an Gott zu wenden, ungeachtet dessen, ob die Bitte erfüllt wird? Fragen wir die, die es tun.
Ich bete zum Beispiel für Menschen, für Belange, für meine Belange, für Belange, die Menschen betrifft.
Für den Theologen Heinz Biersack liegt im Beten ein unendlicher Trost.
Ich erlebe oft, dass dieses in die Hand Gottes etwas zu legen für mich schon wieder Trost bedeutet, ohne die Erwartung zu haben, dass das jetzt erfüllt wird. Und ich erlebe dann plötzlich in ganz schwierigen Situationen, wie gut es dort aufgehoben ist. Letztendlich ist es so eine Form von Geborgenheit wie beim Elias, denn du hast deinen Engeln befohlen, mich zu behüten. Und das ist für mich letztendlich auch dieser Schutz, den ich im Gebet erfahre, ohne zu erwarten, dass jetzt eins zu eins meine Wünsche durchgesetzt werden.
Die Kunsttherapeutin Regina Werner erfährt beim Beten immer wieder Glücksmomente von Intimität und Gemeinschaft. Dieses Erleben hat ihr ein Grundvertrauen eingepflanzt, das sie motiviert, das Gebet nicht zu vernachlässigen.
Ja, da bin ich inzwischen so weit, dass ich so riesengroßes Vertrauen habe. Ich habe den Überblick nicht. Aber ich glaube, dass diese Kraft, diese Liebe, den Überblick, dass diese Energien praktisch gelenkt werden. Und was mir gut tut, ist, dass ich meine Fragen, meine Bitten abgeben kann. Im Vertrauen, dass es gut wird. Und gut heißt in dem Fall nicht, dass meine persönlichen Wünsche erfüllt werden, sondern dass es im Größeren nachher aufgeht.
Die Grundlage des Betens ist also Vertrauen. Das Vertrauen darauf, dass da jemand ist, der es gut mit mir meint. Das Bittgebet braucht immer einen Adressaten, dem ich zutraue, dass er bleibt und nicht wegläuft, wenn mir das Wasser bis zum Hals steht, der einfach da ist, wenn ich ihn brauche. Natürlich ist das leicht gesagt. Menschen, die in schwierigen Lebenssituationen sind, können in tiefe Lebens- und Glaubenskrisen geraten, wenn sie beten und bitten und dann erfahren müssen, dass das, was sie erhoffen und erbitten, nicht in Erfüllung geht. Da zeigt sich, wer an ein liebendes, freundschaftliches Gegenüber auch dann glauben kann, wenn es sich nicht als Erfüllungsgehilfe erweist.
Beten bedeutet, in Beziehung zu gehen. Heißt, vertrauensvoll eine Beziehung aufzunehmen und zu gestalten zu diesem Gegenüber, das wir hier Gott nennen. Diese Erfahrung machte auch die heilige Teresa von Avila, die 1970 als erste Frau in der katholischen Kirche den Titel einer Kirchenlehrerin erhalten hat. Mit ihrem Leben und in ihrem Suchen nach Gott wurde sie zur Lehrmeisterin des Betens. Sie lernte und lehrte, was es heißt, mit Gott im Gespräch zu sein.
Wer aber noch nicht mit dem inneren Beten begonnen hat, den bitte ich um der Liebe des Herrn Willens, sich ein so großes Gut doch nicht entgehen zu lassen. Hier gibt es nichts zu verlieren, sondern nur zu gewinnen. Denn meiner Meinung nach ist inneres Beten nichts anderes als Verweilen bei einem Freund, mit dem wir oft allein zusammenkommen, einfach um bei ihm zu sein, weil wir sicher wissen, dass er uns liebt. Teresa von Avila.
Pater Ulrich Dopan ist seit 2008 Provinzial der deutschen Provinz des Theresianischen Karmel, der Ordensgemeinschaft der unbeschuhten Karmeliten. Teresa, die Gründerin seiner Ordensgemeinschaft, fasziniert ihn besonders, weil sie als junge Ordensschwester für sich eine eigene Art des Gebets entdeckte und praktizierte. Sie nennt es das innere Beten.
Beten ist wie das Verweilen bei einem Freund, der uns liebt. In diesem Satz offenbart sich Teresas Grundvertrauen in diesen Gott, dem sie sich im Gespräch, im Gebet immer wieder anvertraut, mit allem, was sie beschäftigt, mit allem, was sie freut und ärgert, was sie dankbar sein lässt, was sie quält oder traurig macht. Pater Ulrich Dopan.
Wobei Beten bei ihr, und es ist eben das, was mich fasziniert oder was ich damit meine, nicht in erster Linie das ist, dass ich dann jeden Tag ein Gebetspensum erledige, sondern dass ich einfach einmal versuche, mich so wie ich bin, anzunehmen, was ja gar nicht leicht ist. Und dann noch dazu glaube, dass Gott, so wie ich ihn sehe, mich so wie ich bin annimmt und nicht so, wie ich vielleicht sein müsste, sondern dass ich so angenommen bin von Gott, wie ich bin und mich nicht erst liebenswürdig machen muss durch Anstrengungen und. Oder zwischen zwei Freunden. Ja, da kann ich auch mal Dummheiten machen. Das ist ihr Bild von Gott. Das ist ihr Beten eigentlich.
Wenn Teresa von Avila über ihr inneres Beten spricht, dann wird deutlich, dass das Gebet keine Pflichtübung ist, um Gott zu gefallen. Vielmehr beschreibt sie das Beten als ein Beziehungsgeschehen, das ihr Leben durchdringt. Die freundschaftliche Beziehung zu Gott wird durch das Gebet gepflegt und gestärkt. Ist nun das Beten als Beziehungsaufnahme des Menschen mit Gott ein einseitiges Bedürfnis? Braucht denn Gott unser Gebet? Oder anders gefragt, braucht Gott den Menschen? Gotthard Fuchs macht hier unmissverständlich klar:
Nein, Gott braucht uns nicht, aber er will uns brauchen. Das ist der Witz. Das ist der große Unterschied zwischen Liebe und Symbiose. Das ist wie bei der Liebe. Ich brauche dich nicht, ich komme auch allein durchs Leben. Aber ich will dich brauchen. Das ist der Kick. Das nennt man Liebe. Ich bitte dich, dass ich durch dich noch mehr ich werde und ich verspreche dir, dass du durch mich noch mehr du wirst. Ne? Das ist der Witz. Aber erwachsen heißt, dass wir auch den bedürftigen Gott erkennen, der unserer bedürfen will, der sich in unsere Hände gelegt hat, damit wir seine Sache weiter betreiben. Und der sich in dem Sinne natürlich wie Liebende immer auch abhängig gemacht hat von uns.
Wird Gott bedürftig oder gar ohnmächtig erlebt, bekommt das Gebet noch eine ganz andere Dimension. Etty Hillesum, eine jüdische junge Frau aus Amsterdam, findet bemerkenswerterweise in einer Zeit, in der ihr Leben bedroht ist, zu einem Gott, von dem sie annimmt, dass er hilfsbedürftig ist. Die beängstigende politische Situation wird in ihren Tagebuchaufzeichnungen aus den Jahren 1941-42 immer wieder thematisiert. Daneben ist ihr Tagebuch auf weiten Strecken ein Dialog mit dem, den sie Gott nennt. Ihr Leben endete 1943 in Auschwitz. Am 12. Juli 1942 schreibt sie ein Gebet nieder, in dem ihr Gottesbild offenbar wird. Ihr ist klar geworden, dass Gott in Bezug auf ihre Situation machtlos ist. Dennoch wendet sie sich an diesen Gott, fühlt sich durch das Gebet geborgen und gehalten.
Es sind schlimme Zeiten, mein Gott. Heute Nacht geschah es zum ersten Mal, dass ich mit brennenden Augen schlaflos im Dunkeln lag und viele Bilder menschlichen Leides an mir vorüberzogen. Ich will dir helfen, Gott, dass du mich nicht verlässt, aber ich kann mich von vornherein für nichts verbürgen. Nur dies eine wird mir immer deutlicher, dass du uns nicht helfen kannst, sondern dass wir dir helfen müssen und dadurch helfen wir uns letzten Endes selbst. Es ist das Einzige, auf das es ankommt, ein Stück von dir in uns selbst zu retten, Gott. Ich werde allmählich wieder ruhiger, mein Gott, durch dieses Gespräch mit dir. Ich werde in der nächsten Zukunft noch viele Gespräche mit dir führen.
Etty Hillesum vertraut sich Gott an mit dem, was in ihrem Leben gerade geschieht, was sie ängstigt, was in ihrem Inneren vor sich geht, mit ihren Gedanken und Gefühlen, mit ihrem Alltag. Der Weg zum authentischen Beten ist etwas sehr Intimes. Es braucht die Bereitschaft und das Vertrauen des Menschen, sich wirklich auf Gott einzulassen und ihm zu erzählen, wie es einem gerade geht. Und den Mut, sich so zu zeigen, wie man gerade ist, ganz gleich, ob man sich selbst so gefällt oder nicht. Diese Offenheit ist letztlich nur zwischen Liebenden möglich.
Gebete sprechen und beten. Das können zwei sehr verschiedene Dinge sein. Ich kann ein Gebet sprechen und dabei ganz weit entfernt von mir selbst und damit auch weit entfernt von Gott sein, ohne jegliche Verbindung. Wenn ich wirklich bete, bin ich ganz bei mir. Wenn ich mich hinsetze, langsam still werde und der ganze Lärm und das Gerede um mich herum zum Verstummen kommen. Wenn ich in die Stille komme, dann kann ich in mich hineinhören. Was spricht mich an? Wer spricht mich an? Was kommt hoch? Schlimmes und Schönes? Und all das Gott hinhalten. Die sichtbarste Form dieser stillen Präsenz ist dann, so Gotthard Fuchs, das, was wir Kontemplation nennen.
Kontemplation ist ja völlige absichtslose Präsenz, die in jenen Innenraum hineinführt, in dem keine Gedanken mehr da sind, keine reflexiven, verdinglichten Vorstellungen mehr, sondern wo wir im Rhythmus des Atmens selber in Fluss kommen oder ins Fliegen kommen oder wie immer. Und das ist in Stille. Es spricht manches dafür, dass gebetserfahrene Menschen immer sprachloser werden und ihr Leben reden lassen und immer weniger Worte machen, sondern in einer Weise da sind, bei der man spüren kann, dass alles schon gesagt ist.